Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV hier im Parkhotel Heilbronn in der Skybar 1042. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und ich freue mich ganz besonders auf unseren 48. Talkgast heute Vormittag hier. Joschka Fischer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Das trifft sich gut. Wenn ich der 48. Gast bin, mein Jahrgang ist 1948.
Ja, das ist natürlich wunderbar.
Also, und direkt hier um die Ecke rum.
Das wollte ich nämlich sagen, das wissen wahrscheinlich viele Zuschauer gar nicht, dass Sie eben mit unserer Region Heilbronn-Franken eng verbunden sind, weil Sie in Gerabronn auf die Welt gekommen sind.
Genau.
Und dort auch groß geworden sind.
Nein, in also Gerabronn in nicht, in Langenburg.
In Langenburg, aber in der Region dann dort.
Da genau. Stand nur das Krankenhaus.
Okay. Haben Sie noch Verbindung zur Region hier nach all den Jahren?
Ja, ich komme viel zu wenig, aber ich komme gerne nach Langenburg. Das ist immer noch traumhaft schön.
Absolut. Und heute sind Sie hier in Heilbronn und da möchte ich auch Dankeschön sagen an die Württemberger Köpfe. Da werden Sie heute Abend den Preis verliehen bekommen und auch der Herr Fischer, der hat es möglich gemacht, dass wir heute mit Ihnen sprechen dürfen. Also noch ein Herr Fischer. Also wir haben viele Themen, die wir in 30 Minuten abhandeln wollen und Sie wissen ja, im Newsletter der Heilbronner Stimme aus der Chefredaktion bleiben Sie immer auf dem Laufenden unter der eingeblendeten Adresse. Und natürlich begrüßen wir auch alle Zuhörer, die via Podcast das heutige Gespräch noch einmal mit anhören. Sie waren von 1998 bis 2005 Außenminister und Vizekanzler im Kabinett von Gerhard Schröder. In der Folgezeit oft Mahner, viele Dinge auch in Ihren Büchern beschrieben. Sie arbeiten an dem Buch Das große Chaos. Was beschreibt denn dieser Begriff? Was ist das große Chaos?
Naja, meine Generation war es gewöhnt und auch die anderen Generationen, dass während des Kalten Krieges Ordnung, eine gewisse Ordnung herrschte. Gefährliche Ordnung, vor allem hier in Mitteleuropa, in Deutschland, aufgrund der thermonuklearen Vernichtungsdrohung von beiden Seiten, aber auch garantiert durch den amerikanischen Schutz. Wenn man sich bedenkt, wie Deutschland ausgesehen hat, auch wie Heilbronn ausgesehen hat, am Ende des Krieges, war ja völlig platt, um es mal umgangssprachlich auf den Punkt zu bringen, dann war das schon ein gewaltiger Wiederaufstieg, den unser Land erlebt hat, unter dem Schutz der USA und der Ordnung, die sie geschaffen haben. Diese amerikanische Ordnung ist im Moment im Verschwinden. Die USA, wir werden es sehen in einer Woche, ob sie noch wollen, die Führung der Welt oder nicht, ob es zu einer Renationalisierung unter Trump kommt, ja oder nein. Auf jeden Fall ist diese amerikanische Ordnung in Frage gestellt. Und was ist die Alternative? Die Alternative können wir täglich sehen. Der Krieg ist zurück in Europa. Russland hat die Ukraine überfallen ohne irgendeinen Grund. Nur weil die Ukraine von ihrem souveränen Recht Gebrauch machen wollte, die Richtung zu bestimmen, in die sie geht. Und dieser Ordnungsverlust, der ist es, der mich umtreibt und der führt zu einer Rivalität großer Mächte. Und die Frage, die da bleibt, schafft Chaos, ist eine Übergangszeit, meine ich. Aber wie lange die dauert, wissen wir nicht. Aber die Frage, die für uns Europäer zentral ist, was wird aus uns? Europa ist in keinem guten Zustand. Wir haben auch gerade Deutschland ein demografisches Problem, das gewaltig ist. Zugleich wehren sich die Leute mit Händen und Füßen gegen Zuwanderung. Dabei ist klar, dass eine immer älter werdende Gesellschaft eine junge Generation braucht, die es nicht gibt in Europa. Nicht nur bei uns, sondern generell. Und in diesem Widerspruch befinden wir uns. Und das sehen wir gerade bei den letzten Wahlen. Das wird für uns eine sehr große Herausforderung. Wir sehen den Zustand der deutschen Wirtschaft, die für Europa die führende Wirtschaft ist und wir sind in keinem guten Zustand.
Da kommen wir sicherlich noch im Laufe des Gesprächs dazu. Sie haben die USA angesprochen. Wird das Chaos nach einem Wahlsieg von Trump noch größer?
Ich glaube, wir können das in Ruhe abwarten. Ich weigere mich da zu spekulieren. Auf jeden Fall sollten wir uns darauf einstellen, dass die Möglichkeit besteht, dass er gewählt wird. Die Möglichkeit besteht, dass Harris gewählt wird. Die Möglichkeit besteht, dass es ein ganz knappes Ergebnis wird. Das heißt, kein Ergebnis. Ja. Und das ist für
mit allen Folgen wie beim letzten Mal.
Ja, das ist natürlich für eine chaotische Perspektive nicht sehr gut.
Kamala Harris hat heute Nacht noch bei ihrem Wahlkampfauftritt Donald Trump als Tyrannen und als Möchtegern-Diktator bezeichnet. Sind das Attribute, die Sie auch unterschreiben würden? Was macht Trump so gefährlich?
Ja, ich denke, die eigentliche Gefahr ist vor allen Dingen eine innenpolitische. Er stellt die amerikanische Demokratie, er stellt die Grundsäulen, auf denen die amerikanische Demokratie ruht, in Frage. Und das ist es. Er will ein bewährtes System abschaffen. Und das gilt auch natürlich für die Außenpolitik. Transatlantik spielt bei ihm keine Rolle. Und NATO stellt er auch in Frage. Also,
und Europa hat gar kein Gewicht bei ihm?
Nein. Ah, das wird generell auch unabhängig von Trump, auch für Harris gelten. Sie wird zwar an der NATO festhalten, an der transatlantischen Bindung, aber machen wir uns keine Illusion. Was Obama vor vielen Jahren angekündigt hat, diesen Pivot to Asia, das Hinwendung zu Asien, das kommt mit der nächsten Präsidentschaft. Egal, wer gewinnt. Mhm.
Als ehemaliger Außenminister haben Sie natürlich mehr Einblick, was auch die diplomatischen Drähte anbelangt. Glauben Sie, dass es da im Hintergrund derzeit auch schon Gespräche mit Trump-Beratern gibt? Oder andersrum, hat man es vielleicht versäumt, diese Kontakte intensiver zu knüpfen?
Nee, das sehe ich nicht. Also ich wäre da auch sehr vorsichtig. Und man hat ja die Erfahrung gemacht, das letzte Mal, als Trump 4 Jahre Präsident war. Angela Merkel hat die Konsequenz daraus verbal gezogen, nämlich Europa muss unabhängiger werden, muss stärker auf eigenen Beinen stehen. Praktisch hat sie nichts gemacht und das bleibt so. Aber vor den Wahlen falsche Signale senden, das würde ich nicht tun. Das ist nicht gut, gefährlich.
Nun hat das alles Auswirkungen, Sie haben es auch gerade angesprochen, natürlich auch auf den Krieg in der Ukraine, wenn Trump gewinnen sollte. Er sagt ja immer, er beendet den Krieg in der Ukraine innerhalb weniger Tage. Befürchten Sie das oder glauben Sie das?
Also die Wahl von Trump wäre für die Ukraine ein fatales Signal. Das heißt auch für Europa, wir können die USA nicht ersetzen. Und wir werden uns anstrengen müssen, aber wir werden sie nicht ersetzen können. Zumal Putin in militärischen Kategorien nur die USA ernst nimmt. Das sind die Russen gewöhnt durch die langen Jahre des Jahrzehnte des Kalten Krieges. Ich habe es selbst erlebt. Europa wird nicht ernst genommen. Wir sind für die Ukraine wichtig, aber ohne die USA wird das sehr, sehr schwer, um es diplomatisch zu formulieren.
Glauben Sie denn wirklich, auch die Unterstützung teilweise in Deutschland schwindet ja auch ein bisschen, glauben Sie wirklich, das sollte jetzt Harris gewinnen, dass Ukraine eine realistische Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen?
Das weiß ich nicht. Dazu fehlen mir die Detailkenntnisse, um da eine verantwortungsvolle Bewertung abgeben zu können. Was ich allerdings weiß, ist, wir haben jedes Interesse daran, dass die Ukraine gewinnt. Wenn Putin gewinnt, macht er weiter, nur weiter westlich, näher an unsere Grenzen. Und das wäre alles andere als eine gute Perspektive. Es wäre eine hochgefährliche Perspektive. Insofern werden wir jedes Interesse dran haben müssen, dass die Ukraine gewinnt.
Glauben Sie wirklich, dass Putin weitermachen würde? Viele auch in Ihrer Partei oder auch in der SPD, in anderen Parteien, sagen, nein, man soll ihm nur die Gebiete geben, die er schon hat, nicht mehr.
Das sind dieselben Leute, die Vertrauen in Russland über Jahre, Jahrzehnte gepredigt haben. Und wo sind wir gelandet? In einem Aggressionskrieg gegen einen Nachbarn, wo wir dazu beigetragen haben, richtigerweise damals, dass er seine Nuklearwaffen an Moskau übergibt. Denn die große Sorge war vagabundierende Nuklearwaffen nach dem Ende des Kalten Krieges, vagabundierende Wissenschaftler, Terrorismus. Und aber lernt man denn nie dazu? Wie soll man denn einem Putin vertrauen? Wie? Auf welcher Grundlage?
Würden Sie dann auch dafür plädieren, dass die deutsche Unterstützung eigentlich eher noch stärker sein müsste?
Ja.
Inwiefern?
In unserem eigenen Interesse.
Militärisch?
Militärisch, politisch, ökonomisch. Ja. In der Ukraine findet ein Kampf statt, wo es auch um unsere Interessen geht. Um europäische Interessen, um die Zukunft Europas. Und wenn ich Frau Wagenknecht höre, da könnte ich Haarausfall kriegen. Ich meine, das ist Moskau pur. Dann kann ich auch Radio Moskau einschalten.
Aber sie meinen das ja ernst, ne? Und hat einen enormen Zuspruch mittlerweile.
Na, warten wir mal ab. Also in Westdeutschland sehe ich das noch nicht. In Ostdeutschland ja.
Jetzt ist die Diskussion natürlich auch um deutsche Marschflugkörper vom Typ Taurus. Die haben immerhin eine Reichweite von 500 Kilometern. Olaf Scholz möchte sie nicht liefern. Friedrich Merz hat gesagt, er würde sie unter Umständen liefern.
Das ist so eine Öffnungsklausel. Ja. Ich kann das seriös nicht beurteilen. Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage der Kanzler diese Entscheidung trifft, dass es im Umgang mit einer Nuklearmacht ratsam ist, eine vorsichtigere Gangart einzuschlagen, halte ich grundsätzlich für richtig. Auf der anderen Seite muss man das abwägen an dem Interesse, dass die Ukraine gewinnt. Ich sehe aus heutiger Sicht nicht die entscheidende Frage in dieser...
Sondern?
Die entscheidende Frage ist, bleiben die USA dabei?
Also wird er sich nächste Woche entscheiden?
Ja.
Wir haben ja etliche Leserfragen bekommen, die möchte ich gerne weiterreichen. Die eine haben Sie wahrscheinlich schon gerade beantwortet. Wo würden Sie stehen bei den vermeintlichen Friedensengeln und Putin-Freunden Wagenknecht oder Weigel oder bei den Ukraine-Unterstützern? Das haben Sie ja klar ausgedrückt,
ja, zu 100%. Gibt's keine Frage.
Verhandlungen, sind Verhandlungen, Sie sagen es gerade, mit Putin überhaupt möglich? Machen sie überhaupt Sinn?
Es wird Verhandlungen geben. Aber ob wir diejenigen sind, ob wir das Vertrauen der Ukrainer haben und ob wir ernst genommen werden, Deutschland als Friedensmacht, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Es wird in den Händen der Akteure liegen und der internationalen Unterstützer. Deutschland ist dabei ein Teil. Das ist es aber auch.
UN-Generalsekretär Guterres war jetzt bei der BRICS-Konferenz. War das ein richtiges Signal, sein Gespräch mit Putin?
Schauen Sie, es ist. Ich weiß auch nicht, warum wir die BRICS-Konferenz als Unterstützungskonferenz für Russland ansehen. Ich sehe das nicht. Russland hat gezeigt, dass es keine Unterstützung bei der BRICS findet für seinen Kurs. Und weder Brasilien noch
Indien
noch China wollen Krieg mit dem Westen. Und sie wollen integriert sein in den Handel, sie wollen die Wirtschaft weiterentwickeln. Daran haben sie ein Interesse. Das BRIC-Format wurde vom Westen nicht ernst genommen. Und es haben sich diejenigen dort versammelt, die nicht in der G7 sind. Es ist insofern ein antiwestliches Format. Aber das heißt noch lange nicht, dass es ein pro-russisches Format ist. Und insofern werden wir uns darauf einstellen müssen. Ich halte nichts davon, zu sagen, war ein großer Erfolg von Putin. Das Gegenteil war der Fall.
Ja. Jetzt sind die jüngsten Meldungen immer noch alarmierender, wenn man das überhaupt noch sagen kann. 160.000 weitere ukrainische Soldaten sollen in diesem Krieg aktiv werden. Die russischen Atomstreitkräfte üben. Da passt noch eine weitere Leserfrage. Wie erklären Sie sich denn, dass diese russische Propagandamaschinerie so gut läuft und viele, auch ehemalige Russen in Deutschland, diesen Kurs unterstützen?
Ich kann das nicht erklären. Bei mir verfängt sie nicht, sondern ist Propaganda. Und mir geht es nicht darum, in die Motivationsforschung einzutreten, sondern mir geht es darum, die Ukraine in Stand zu setzen, sich wirkungsvoll zur Wehr zu setzen. Ja.
Dazu gehört natürlich die Unterstützung auch von Seiten der Bundeswehr. Sie haben es gerade vorhin angesprochen. Waren wir über all die Jahre zu blauäugig, was unser Verteidigungshaushalt und unsere Wehrhaftigkeit anging?
Ja, muss man sagen, muss ich selbstkritisch sagen.
Begann schon zur Zeit der rot-grünen Regierung, oder?
Ja, aber ich glaube, es war eine Übergangsphase, in der wir in der Regierung waren. Ja, wir waren zu blauäugig. Putin wollte von Anfang an ein großrussisches Projekt durchsetzen. Da habe ich mir keine Illusion gemacht, dass er allerdings zum Instrument des Krieges wieder greift. Das hätte ich nicht gedacht.
Haben Sie das damals schon auch in den Gesprächen gedacht, dass er tatsächlich so diese Absichten hegt?
Naja, dass er kein Friedensengel war, kein lupenreiner Demokrat, das war recht früh sichtbar. Und es ist ja nicht nur Putin. Es ist die ganze Sicherheitselite, die so denkt. Vielleicht sogar eine Mehrheit des russischen Volkes, ich weiß es nicht. Nach der Devise Russland wird eine grenzenlose imperiale Macht sein oder es wird nicht sein. Und das ist das Gefährliche für Europa, weil wir sind der Nachbar dessen, was Russland sich vorstellt. Und wir müssen uns darauf einstellen.
Das heißt, wir müssen auch den Verteidigungsetat noch weiter ausdehnen?
Ja, ich sage das ganz offen, es führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Ich hätte mir das selber mal nicht geträumt, dass ich dafür plädieren werde, aber es ist so.
Sie haben damals ja 1983 noch gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert. Heute sind Sie aber auch für die Stationierung der Mittelstreckenraketen in Deutschland, oder?
Ja. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass uns amerikanische Raketen hier bedrohen, sondern Tatsache ist, dass auch ohne diese amerikanischen Mittelstreckenraketen im Rajon Kaliningrad, also im früheren Ostpreußen, Raketen stationiert sind, die auf Mitteleuropa, auch auf uns zielen. Und wenn wir nicht endlos erpressbar bleiben wollen, werden wir dagegen Abschreckung setzen müssen. Und da wir die Mittel selbst nicht haben, wird das unser amerikanischer Partner machen.
Warum herrscht dann noch so viel Unverständnis? Selbst SPD-Fraktionschef Mützenich war letzte Woche...
Naja, Sie sagen es, Mützenich.
Ja? Ja. Wundert Sie nicht?
Nee. Ei, wirklich nicht, wie der Hesse sagt.
Glauben Sie wirklich, Sie haben es gerade vorhin angesprochen, dass ein russischer Angriff eine reale Gefahr darstellen könnte? Hat Putin nicht noch...
Hätten Sie geglaubt, dass er die Ukraine angreifen wird?
Nee.
Eben, das ist die Antwort. Ja. Das ist keine Glaubensfrage, sondern es ist eine Erfahrungsfrage. Mhm.
Ja, wir haben nicht nur den Krieg in der Ukraine, wir haben auch die Situation in Nahost. Viele hinterfragen die Unterstützung für Israel. Sie auch?
Nein. Für mich ist völlig klar, sobald es um die Existenz des Staates Israel geht, und der 7. Oktober, das wollen wir nicht vergessen, war ein Angriff auf den Staat Israel und auf die Zivilgesellschaft in Israel. Die Geiselnahme, diese barbarischen Verbrechen im hellen Tageslicht, hatten ja einen Zweck. Die sollten einen Krieg auslösen, der allerdings anders verlief, als es die Planer erwartet hatten. Und die Palästinenser bezahlen einen furchtbaren Preis dafür. Aber die Hamas hat angegriffen am 7. Oktober. Es sitzen noch, ich glaube, über 100 Leute, israelische Zivilisten, in der Geiselhaft der Hamas. Für mich ist die Frage der Existenz des Staates Israel die entscheidende Frage.
Ist die Unterstützung Deutschlands ausreichend? Auch wenn man sich die Rüstungsgüter anschaut, bis jetzt hat man nur sonstige Rüstungsgüter geliefert, aber eben keine Feuerwaffen, Kampfpanzer, U-Boote
Doch.
Und so weiter.
Ja? U-Boote, ja.
Aber nicht die Panzer, nicht weitere.
Also die.
Sollten wir mehr Unterstützung den Israelis zukommen lassen?
Wir sollten Unterstützung den Israelis zukommen lassen. Wenn wir es ernst meinen mit der Verpflichtung aus unserer Geschichte gegenüber dem Staat Israel, dann wird man das nicht nur auf zivile Güter oder auf defensive Güter beschränken dürfen. Die Frage ist, brauchen die Israelis und was brauchen sie? Ich habe da keinen Einblick. Sie stellen mir immer so Fragen, wo ich scheinbar ausweichend antworte. Aber ich weiche nicht aus. Ich würde es beantworten, wenn ich es beantworten könnte.
Aber wenn, gesetzt den Fall, Sie würden es wünschen, dass wir das liefern, dann würden Sie sagen, ja.
Da kann man nach einer ausführlichen Bewertung und der Konsequenzen, das ist selbstverständlich. Aber grundsätzlich bin ich für auch Waffenlieferungen gegenüber Israel.
Ich habe noch eine weitere Leserfrage von Bernd Schäfer aus Heilbronn. Ich möchte den ehemaligen Außenminister gerne fragen, wie seine Erklärung lautet, dass die Menschheit nichts, aber auch gar nichts aus den fürchterlichen Erfahrungen mit Kriegen und Gewalt gelernt hat.
Es sitzt tief offensichtlich in uns drin. Es ist der alte Adam verfährt in der Geopolitik bis auf den heutigen Tag nach der Devise, entweder machst du, was ich will, oder ich schlag dir den Schädel ein. So einfach ist es. Und da hat man jede Menge Instrumente entwickelt, um zu einer Dämpfung, zu einer Verzögerung zu kommen. Aber im Grundsatz ist das der Punkt. Die Menschen sind leicht mobilisierbar für eine aggressive Gangart. Das erleben wir ja jetzt gerade mit dem Aufkommen nationalistischer und rechtsextremer Parteien. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, nach dem, was wir erlebt haben. Es müsste doch jedem Heilbronner reichen, Bilder von 1945 der eigenen Stadt anzuschauen, was diese Nazis angerichtet haben. Und das war ja nicht die einzige Stadt. Ganz Deutschland sah so aus. Von anderen Verbrechen ganz zu schweigen. Das war der größte Schlag gegen Deutschland, den diese Mordbrenner ausgeführt haben. Und jetzt berufen sich plötzlich wieder Parteien und werden dafür gewählt darauf. Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Oder dass immer mehr Autokraten in Nachbarländern Regierungsverantwortung mittlerweile übernehmen. Also man muss ja gar nicht bis nach Russland gehen. Man kann ja Ungarn anschauen, man kann sehen die Situation in der Slowakei, jetzt in Georgien.
Ja, das ist noch erklärbar. Mhm. Es sind autokratische, kommunistische Regime gewesen, die abgelöst wurden und wo offensichtlich die Sehnsucht nach dem starken Mann eine entscheidende Rolle spielt und nach einer nationalistischen Ideologie. Und es ist alles Illusion, aber es ist erklärbar. Aber bei uns ist es nicht erklärbar. Es ist doch eine Erfolgsgeschichte, die Bundesrepublik Deutschland. Es hat doch zur Einheit in Frieden und Freiheit geführt, zur Akzeptanz durch unsere Nachbarn.
Aber warum wissen so viele diese
Demokratie? Würden wir heute die Einheit noch bekommen mit Frau Wagenknecht und der AfD?
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Ja. Aber warum wissen immer mehr Leute diese Demokratie gar nicht mehr zu schätzen? Im Gegenteil, sie sagen gar nicht, das wäre gar keine echte Demokratie mehr.
Ja, das ist...
Trifft ja auch uns Medien, dieser
Vorwurf. Der Verdacht, ja. Ja, das ist, ich denke, es hat sehr viel mit der Transformation der Medienkultur zu tun, durch die neuen Medien. Also, wer liest heute noch Zeitungen? Alte Leute, wie ich einer bin. Und die Jugend ist schon längst woanders.
Das ist wohl wahr.
Das mag man bedauern und wehklagen, aber man muss es als Fakt nehmen.
Fakt ist auch, dass die Wirtschaft in einer enormen Krise steckt. Alles kommt zu allem hinzu. Als Sie damals die Agenda 2010 gemacht haben, war ja auch eine ähnliche Krisensituation. Es waren harte, einschneidende Maßnahmen, die ja dann auch irgendwo zu Neuwahlen geführt haben. Braucht es solche harte, einschneidenden Maßnahmen auch, um den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder flott zu
machen? Ich meine, schauen Sie, die Deutschen haben angenehme Erinnerungen an Angela Merkel. Aber sie hat nichts angepackt in dem Gesichtspunkt. Ich verstehe auch, warum. Sie wollte wiedergewählt werden. Und dem Land hat das aber nicht genutzt. Unser Geschäftsmodell ist kaputt. Billige Energie aus Russland, die wird es nicht mehr geben. Den scheinbar unendlichen Markt China, wo alles zu verkaufen war, das verändert sich in Richtung eines riesigen Rivalen, Konkurrenten. Das erlebt gerade unsere Automobilindustrie. Und Sicherheit für umsonst wird es auch nicht mehr geben. Also, was nun? Alle Hoffnungen ruhen auf Heilbronn.
Oh ja?
Ja. Dass hier die Digitalhauptstadt entsteht.
Das wird sie auf jeden Fall. Europas, KI-Zentrum Europas.
Na ja.
Ja.
Cross my fingers.
Ja, aber
ich wünsche euch allen Erfolg. Und diejenigen, die das betreiben, auch.
Ja.
Aber
müssen sich die Bürger auf einfach härtere Zeiten einstellen? Weniger Lohn, mehr arbeiten. Sie haben es ja selber angesprochen. Wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben zu wenig Fachkräfte, wir haben keine qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland, die wir benötigen. Also es funktioniert ja sonst nicht.
Naja, wir werden härtere Zeiten erleben und wir werden die Prioritäten neu definieren müssen. Ich meine, weder in der Verteidigungspolitik noch in der Wirtschaftspolitik kann es so weitergehen wie bisher. Wir haben ja nicht nur die Wirtschaftskrise, wir haben ja darüber hinaus noch Krisen neuer Qualität, Klima. Es geht ja nicht weg. Es ist im Moment in der politischen Priorität runtergesunken, aber faktisch geht es weiter. Der Zustand der Weltmeere, die Wasserproblematik, all das wird mit Macht zurückkommen. Und das wird eine neue Prioritätensetzung notwendig machen. Was ich mir wünsche, ist mehr Pragmatismus. Ja, wir werden härtere Zeiten haben. Ja, das wirft Verteilungsfragen auf, die angegangen werden müssen. Und durch alle, nicht nur durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wir werden neue Prioritäten brauchen. Wir werden aber auch eine Transformation der Wirtschaft brauchen. Mit der Automobilindustrie war seit Jahrzehnten absehbar, was da auf uns zukommt. Dass China die Elektrifizierung nutzen wird, um den Weltmarkt, den Weltautomobilmarkt aufzurollen zu seinen Gunsten, das ist nichts, was heute erst die Erkenntnis dämmert.
Also haben die Riesen wie VW geschlafen?
Ich glaube, geschlafen ist zu wenig. Schauen Sie sich Daimler-Benz an. einstmals der leuchtende Stern über dem Südwesten. Ja. Heute ein Riesenproblemkind. Nicht zum ersten Mal, aber diesmal dramatisch. Ja. Und wir müssen uns da auf den Weg machen. Da führt kein Weg dran vorbei.
Sie haben gerade das Klima angesprochen. Da passt noch eine abschließende Leserfrage von Herrn Kraft aus Heilbronn. Was sagen Sie, dass in Ihrer Regierungszeit die erneuerbaren Energien, wie jetzt unter Robert Habeck, nicht entscheidend forciert worden sind?
Sind Sie doch.
Ja, inwiefern?
Ach, das Erneuerbare Energiengesetz, das wurde damals entwickelt und verabschiedet. Das war der entscheidende Durchbruch. Also den Vorwurf kann ich nicht akzeptieren.
Zum Ende. Werden Sie ab und zu mal noch von Ihrer grünen Partei um Rat gefragt?
Ich bin draußen.
Ja.
Ich bin nach der Devise immer verfahren, ganz oder gar nicht. Und ganz kann ich nicht mehr, kann ich körperlich nicht mehr, bin ich zu alt. Und wenn jemand meinen Rat hören will, bekommt er ihn. Aber ich dränge mich da nicht auf.
Heute Abend treffen Sie auch Cem Özdemir. Der wird auch sprechen bei den Württemberger Köpfen. Jetzt wird er hier kandidieren. Der Ministerpräsident ist auch heute Abend da. Also alles trifft sich in Heilbronn. Würden Sie ihn im Wahlkampf unterstützen, wenn er Sie darum bitten würde?
Selbstverständlich. Cem ist ein hervorragender grüner Politiker und ich denke, eine sehr gute Wahl für Baden-Württemberg. Ich habe ja immer noch Verbindungen in Teumert. Und wobei sie weniger geworden sind durch meine Schwester ist gestorben und der Schwager auch. Und das. Aber für mich war das schon fast eine Revolution, als Kretschmann zum ersten Mal gewählt wurde und dann wieder gewählt wurde.
Jetzt 13 Jahre schon im Amt. Ja, er wird der längst amtierende Ministerpräsident in Baden-Württemberg sein, wenn seine Amtszeit endet. Ne?
Aber er passt auch zum Schwabeländle.
Und da passt Cem auch?
Ja. Also, ist ein Uracher durch und durch. Redet wie der Wasserfall auf Schwäbisch und sehr klug. Nein, ich denke, wird eine schwierige Situation, wofür die Baden-Württemberger Grünen da nicht viel dafür können. Und
aber es ist noch eine lange Zeit, 1,5 Jahre. Wir haben ja gesehen, was sich alles verändern kann in dieser Zeitspanne.
Ja.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich weiß, ein ganz enger Terminkalender, viele Zeitungen, viele Medien, die Interviews mit Ihnen wollen. Schön, dass Sie hier bei uns bei Ohne Ausreden waren. Herzlichen Dank, Joschka Fischer.
Ich darf mich bedanken. Alles Gute.
Dankeschön auch, dass Sie zugeschaut haben. Und wir machen weiter mit Ralf-Peter Beidner, nächster Gast, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. Und dann Katja Hornefer, die ZDF-Wetterexpertin, wird auch hier in der Skybar zu Gast sein. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gut informiert und gute Zeit.